Free FM.
Heute bei mir im Studio ist Henrik Paulitz.
Herr Paulitz wurde 1968 geboren und ist Leiter der Akademie Bergstraße für Ressourcen, Demokratie und Friedensforschung. Er erforscht die ökonomischen und energiewirtschaftlichen Hintergründe von Krisen, Konflikten und Kriegen. Auch ist er der Autor des Buches Anleitung gegen den Krieg, welches Teil der Veranstaltung heute Abend ist. Herr Paulitz, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Paulitz, Sie sind bei der Akademie Bergstraße. Was genau kann man sich darunter denn vorstellen?
Man kann sich unter der Akademie Bergstraße für Ressourcen, Demokratie und Friedensforschung eine tatsächlich unabhängige Forschung vorstellen, das Bemühen, eine wissenschaftlich saubere Arbeit vorzulegen in dem schwierigen Feld der Außenpolitik, in dem doch sehr häufig lediglich Worte von Politikern interpretiert werden, die Realität aber vielfach weniger betrachtet und wirklich hart analysiert wird. Und wir bemühen uns eben an der Akademie Bergstraße darum, eine sehr realitätsnahe Forschung zu betreiben und einfach anhand der Fragen, der W-Fragen, was passiert? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Forschungsinteresses, was geschieht in Kriegen, herauszuarbeiten, was in Kriegen tatsächlich geschieht und daraus abzuleiten, welche Interessen hier realisiert werden, welche Zwecke mit Kriegen verfolgt werden und um auf dieser Basis letztendlich Handlungsempfehlungen, friedenspolitische Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Okay, und auf welche Kriege konzentrieren Sie sich da? Also ist das dann Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg oder schauen Sie da weltweit?
Es gibt gewisse Schwerpunktsetzungen, beispielsweise auf den Ukraine-Krieg, die Krim-Krise oder auch den sogenannten Konflikt und sogenannten Bürgerkrieg in Syrien und den Irak-Krieg etc. Aber es werden insbesondere aktuelle Kriege untersucht. Und in sehr vielen Staaten vergleichend analysiert, ob vergleichbare Effekte auftreten, ob es vergleichbare Phänomene gibt, die in den Kriegen passieren, um generalisierend ableiten zu können, was ist denn typisch in Kriegen, wozu sind Kriege da? Vereinfacht gesagt, was sind die Zwecke der Kriege? Das ist das wesentliche Interesse herauszuarbeiten. Und aus diesem Grunde ist es eben wichtig, zum Teil in die Historie zurückzugehen und B, eben vergleichend weltweit Länderanalysen zu betreiben.
Jetzt hat die Menschheit ja schon führt seit Jahrtausenden mehr oder weniger Krieg. Der Erste Weltkrieg wesentlich schrecklicher als die davorigen. Der Zweite Weltkrieg hat das Ganze dann nochmal leider getoppt. Die UNO, die Vereinten Nationen, haben ja mittlerweile Kriege verboten. Also da gibt es ja das sogenannte UNO-Gewaltsverbot. Wieso wird das ignoriert oder spielt das keine Rolle?
Ja, es gibt im Grunde eine völkerrechtlich ganz klare Maßgabe des Gewaltverbots, des Gewaltverzichts. Daran sind auch alle Akteure weltweit gebunden. Und es ist in der Tat, wie Sie sagen, ein Phänomen, dass man dieses Gewaltverbot tatsächlich mit Füßen tritt und gerade jetzt in den letzten 10, 20 Jahren wieder immer stärker mit Füßen tritt. Man setzt sich also über geltendes internationales Recht, über Völkerrecht schlichtweg hinweg. Und es geht sogar so weit, dass Zivilisten zunehmend unter Beschuss kommen und wenn Sie die UNO ansprechen, die Vereinten Nationen sind im Grunde ja ein gewisses Zwittergebilde. Auf der einen Seite der Versuch, ein Gewaltverbot zu etablieren und internationale Regeln aufzustellen. Auf der anderen Seite liest man beim German Marshall Fund of the United States oder bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, dass die Vereinten Nationen auch den Zweck erfüllen, Kriege quasi auszulösen, Staaten damit zu beauftragen, Kriege zu führen. Also wir haben hier im Grunde es mit einer Ambivalenz zu tun.
Gibt es Kriege, die erlaubt sind?
Ja, es gibt Kriege, die erlaubt sind, und zwar zum Zwecke der Verteidigung. Da sind Kriege völkerrechtlich explizit erlaubt. Das ist auch in der ganzen Diskussion um sogenannte gerechte Kriege die zentrale Ausnahme und auch die Ausnahme im deutschen Grundgesetz beispielsweise. Das sind tatsächlich erlaubte Kriege, wobei man dann in der Realität, in der Wirklichkeit tatsächlich aufpassen muss, ob Kriege, die formal zum Zwecke der Verteidigung eines Landes geführt werden, in Wirklichkeit nicht im Ergebnis dazu führen, dass aufgrund der Verteidigung eines Landes, aufgrund der militärischen Verteidigung, wie es heißt, unterm Strich insbesondere die Zivilbevölkerung zu Schaden kommt, Wohngebäude zu Schaden kommen und die zivile wirtschaftliche Infrastruktur einschließlich der Energieinfrastruktur Schaden nimmt und zerstört wird, sodass auch der Verteidigungskrieg im Ergebnis einer sein kann, der ganz ähnliche und vergleichbare Ergebnisse zeigt. Und insofern stellt sich die Frage, ob auch wenn er erlaubt ist, der Verteidigungskrieg, ob er tatsächlich sinnvoll ist, diesen zu führen, weil im Ergebnis die Bevölkerung vergleichbare Nachteile davon trägt.
Sie haben gerade schon angedeutet, der Zweck des Verteidigungskrieges ist, sich selbst zu verteidigen. Ein Zweck kann ja auch ein Ziel sein. Was für Kriegsziele gibt es denn?
In dem Buch Anleitung gegen den Krieg wurde eine sehr umfangreiche und breite Analyse durchgeführt über die Kriegsziele mit einem sehr klaren Ergebnis, dass es sich mindestens drei wesentliche Kriegsziele herauskristallisieren. Der Punkt 1 ist das Ziel der sogenannten Ressourcenkontrolle. Darunter versteht man oftmals den Zugang zu Öl und Gas militärisch zu erkämpfen. In Wirklichkeit verhält es sich etwas anders, dass nämlich Ressourcenkontrolle bedeutet, dass die Energieinfrastruktur in wesentlichen Teilen zerstört wird und es in Kriegen zu einer rückläufigen Ölproduktion kommt, aufgrund von Kriegen eben durch die Zerstörung von Energieförderanlagen, durch die Zerstörung von Pipelines etc. Ressourcenkontrolle bedeutet also eine künstliche Verknappung des Energieangebots auf den Weltmärkten und eben gerade das Gegenteil von einer zunehmenden Ausbeutung von Ressourcen, also eine künstliche Verknappung. Und das ist dann banale Wirtschaftstheorie, das ist banal Marktwirtschaft. Ein Gut, das künstlich verknappt wird, steigt im Preis. Und so ist eben auch das Ergebnis von Ressourcenkriegen, das Ergebnis dieser künstlichen Verknappung, dass der Ölpreis stabilisiert bzw. erhöht wird. Und man kann sich das sehr praktisch vor Augen führen, dass beispielsweise nach Aussagen der Deutschen Bundesanstalt für Geowissenschaften im Irak das Öl zum Preis von $2 pro Barrel etwa gefördert wird. Die Kosten betragen also $2. Und gehandelt wird das Rohöl auf den Weltmärkten für 20 und zeitweise bis zu $140. Und es zeigt also, dass man hier ganz erhebliche, gigantische Gewinnspannen realisiert. Also die Ölmultis realisieren gigantische Gewinnspannen. Und würden immer mehr Länder in die Förderung gehen, würde der Irak beispielsweise so viel Öl fördern dürfen, wie er gerne würde, nämlich etwa das Sechsfache dessen, was er tatsächlich fördert, so käme es zu einer Ölschwemme gewissermaßen, zu einem Preisverfall und das Geschäft für die Ölmultis wäre faktisch, dann würde da niederliegen.
Also ein Ziel dann die, wie haben Sie es genannt?
Ressourcenkontrolle, die künstliche Verknappung des Energieangebots und des Angebots anderer Rohstoffe.
Aber das könnten wir jetzt ja auch schon ohne Krieg herbeiführen.
Das wird auch in der Tat ohne Kriege herbeigeführt. Also nehmen Sie beispielsweise die OPEC, die Organisation Erdöl exportierender Länder, die auch in Abstimmung mit anderen Ländern wie Nicht-OPEC-Staaten wie Venezuela und Russland den Zweck hat, den zentralen Zweck eben die Verknappung des Ölangebots. Das ist der Gründungszweck der OPEC und es gibt jetzt gerade seit einem guten halben Jahr eine Verabredung, eine Übereinkunft der OPEC mit Russland, Venezuela und anderen Erdöl exportierenden Ländern, das Öl knapp zu halten, die Förderung zu reduzieren, um eben den Ölpreis zu stabilisieren. Das heißt, wir haben eben die Aussage, Krieg sei die Fortsetzung der Politik, ist durchaus zutreffend. Also wir haben eben politische Maßnahmen, die in die gleiche Richtung zielen wie Kriege in diesem Fall. Und es wird eben versucht, erst zunächst durch nicht-militärische Maßnahmen eine Verknappung des Energieangebots zu erzielen. Und wenn das nicht funktioniert und Länder da teilweise nicht mitmachen, wie sie sollen, dann werden Länder mit Krieg bedroht.
Mhm. Und was für weitere Ziele von Kriegen gibt es?
Das zweite große Ziel in Kriegen ist erkennbar die Zerstörung, die weite Zerstörung der zivilen wirtschaftlichen Infrastruktur. Es werden Fabriken regelrecht bombardiert. Die gängige Vorstellung ist ja, die militärischen Gegner würden sich gegenseitig beschießen in erster Linie. In Wirklichkeit sieht man zumindest im Ergebnis, es werden in Kriegen stets systematisch Fabriken und andere Industrieanlagen, andere Wirtschaftsanlagen, auch die Infrastruktur zerstört, die Straßen, Stromversorgung, Wasserversorgung, Abwasserversorgung etc. pp. Und als drittes, das Ergebnis ist, das ist jetzt ein Stück Interpretation, nachdem ich gerade die Realität beschrieben habe, dass man durch die Zerstörung von Produktionsanlagen letztendlich Überkapazitäten beseitigt. Jedem ist oder vielfach ist ja bekannt, dass zum Beispiel alle Märkte sind potenziell gesättigt. Genau, es gibt viel zu viel Stahlproduktion, man kann viel zu viel Autos produzieren etc., egal in welche Branche man schaut. Es besteht im Prinzip aus Sicht der Anbieter, aus Sicht der Konzerne, das Erfordernis der Verknappung des Angebots der industriellen Produktion. Es muss also insofern in Schach gehalten werden, um auch hier eben entsprechende Preise realisieren zu können, um zu keiner Überschwemmung, Überflutung der Märkte zu kommen. Und die Interpretation wäre, man zerstört hier Industrieanlagen zum Zwecke des Abbaus von Überkapazitäten. Wie man es ja beispielsweise auch im nicht-militärischen Bereich nach der deutschen Wiedervereinigung durch die Treuhandanstalt in Ostdeutschland getan hat.
Das heißt, unser Wirtschaftssystem, ist das ein Stück weit auf Kriege angewiesen, wenn eben die Sättigung der Märkte erreicht wird?
Das ist zumindest eine aus meiner Sicht nicht unzulässige Schlussfolgerung, die man daraus ziehen könnte.
Mhm. Beim zweiten Ziel, beim zweiten Kriegsziel der Zerstörung von Industrie, da meinen Sie jetzt nicht nur, dass quasi die Panzerfirma zerstört wird?
Genau, das ist der springende Punkt. Also es gibt durchaus auch Angriffe auf die Rüstungsproduktion, aber das ist das gängige Klischee, sage ich mal. Und schaut man sich tatsächlich aktuelle Kriege, aber auch historische Kriege an, so ist festzustellen, dass in sehr, sehr vielen Kriegen, eigentlich in allen Kriegen, sich zeigt, dass die zivile wirtschaftliche Infrastruktur angegriffen wird, zerstört wird. Zum Teil beispielsweise im Ostukraine-Krieg wurden Kohlegruben geflutet, es wurden chemische Industrieanlagen zerstört, es wurde Stahlindustrie zerstört und so weiter. Man hat bei der Analyse zeigt sich, dass es sich um gezielte als auch um systematische Zerstörungen der Wirtschaft, der zivilen wirtschaftlichen Infrastruktur handelt in vielen Fällen.
Mhm. Jetzt haben Sie eben schon die Ukraine angesprochen. Was genau ist denn da passiert oder was genau passiert jetzt noch in der Ukraine?
Die Ukraine ist, der Krieg in der Ukraine ist im Wesentlichen dadurch zu verstehen, dass hier ein Konflikt um die Energieversorgung stattfindet. Der Versuch der Ukraine, dieses Landes, war, sich unabhängig zu machen, die Abhängigkeit von russischem Erdgas, von Gazprom, drastisch zu reduzieren. Es gab eine Energieautonomie-Strategie. Die Ukraine wollte eigenes Erdgas fördern, beispielsweise auf der Krim bzw. vor der Krim im Schwarzen Meer. Und es kam dann zum Regime-Change, es kam zur Annexion der Krim, zur Übernahme der Krim durch Russland. Und einen Tag nach dem Referendum auf der Krim mit dem eben die Krim an Russland überging. Einen einzigen Tag danach wurde auf der Krim das dortige Energieversorgungsunternehmen nationalisiert, wie es heißt. Das heißt, der Ukraine entwendet. Und somit hat man der Ukraine die Möglichkeit genommen, eigenes Erdgas im Schwarzen Meer vor der Krim zu fördern. Das heißt, die vielfache Diskussion um die Krim-Krise, wo es immer um die völkerrechtliche Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit geht, das ist sozusagen die öffentlich geführte Diskussion. Hinter den Kulissen, wenn man das analysiert, sieht man sehr deutlich, es wurde der Ukraine die Energieautonomiestrategie zerschlagen. Genauso im Ostukraine-Krieg, wo, ich sagte es schon, Kohlegruben zerstört oder geflutet wurden oder sonst außer Betrieb genommen wurden, was dazu führt.
Ich muss kurz zwischenfragen. Mit dem Krieg in der Ostukraine meinen Sie die Separatisten gegen die ukrainische Armee oder einen früheren Zeitpunkt?
Nein, den aktuellen Krieg okay. In der Ostukraine, richtig, genau. Dort wird eben auch die Kohleindustrie, also man kann sich die Ostukraine vorstellen wie das Ruhrgebiet in Deutschland, Kohle und Stahl sehr stark. Und die Ukraine war wesentlicher Kohlelieferant für die Sowjetunion, hat hier ganz erheblich beigetragen zur Kohleversorgung. Und durch den Ostukraine-Krieg wurde die Ukraine gezwungen, Kohle zu importieren zu hohen Preisen und ebenfalls Strom zu importieren. Das heißt, aus einem Energieexporteur und einem Land, das sich selbst mit Energie an dieser Stelle selbst versorgen konnte, wurde ein Land gemacht, das gezwungen war, Energie zu hohen Preisen zu importieren. Also man hat hier eine ganz klare Trendumkehr durch den Krieg erwirkt und dem Land systematisch die Strategie, sich unabhängig zu machen, unter anderem eben oder insbesondere von den überteuerten Einfuhren von Gazprom, an denen im Übrigen nicht nur der russische Staat verdient, sondern auch die Bank of New York Mellon, also eine Bank mit Sitz in den USA, die an Gazprom wiederum beteiligt ist, eine der führenden Bankhäuser der Welt mit vielen Verflechtungen zu Großkonzernen, so eben hier auch zu Gazprom. Und im Ergebnis hat das jetzt dazu geführt, eben, dass die Ukraine weiterhin perspektivisch auf Gasimporte angewiesen ist. Und diese Interpretation des Ukraine-Krieges wird exakt in der gleichen Weise so von einem NATO-Forschungsinstitut in Rom so dargestellt. Das heißt, es hat der Ukraine die Chance genommen, sich selbst mit Energie zu versorgen. Das ist also eine hochgradig plausible und begründete These, den Ukraine-Krieg in dieser Weise zu interpretieren.
Jetzt haben Sie gerade eine amerikanische Bank erwähnt, die an dem Krieg in der Ukraine verdient, dadurch, dass sie Anteile an Gazprom in Russland hat. Ist das jetzt ein Einzelfall oder ist das was eher Typisches für Banken und Fonds?
Eine Studie der ETH Zürich, einer der renommiertesten, wie man so schön sagt, Hochschulen der Welt, hat zum Ergebnis gehabt, dass die Großkonzerne weltweit in erheblichem Maße eigentumsmäßig wechselseitig miteinander verflochten sind. Die großen Finanzhäuser an der Spitze, die Ölmultis, Rüstungskonzerne und so weiter sind zu erheblichen Teilen weltweit miteinander verflochten. Und ich habe es vorhin bereits angedeutet, von hohen Ölpreisen profitieren natürlich die Ölmultis und die mit ihnen eng verbundenen Banken, sodass man mindestens sagen muss, feststellen muss, dass man es hier indirekt mindestens mit Profiteuren solcher Kriege zu tun hat.
Jetzt ist neben dem Ukraine-Konflikt ja auch der Syrien-Konflikt ganz aktuell, wobei seit der Eroberung von Aleppo hört man da in unseren Medien auch nichts mehr. Was passiert da gerade? Was sind da die Kriegsziele?
In Syrien ist ganz massiv festzustellen, wie massiv sich Kriege gegen die Zivilbevölkerung richten, wie systematisch Wohngebäude zerstört werden. UNICEF, das Kinderhilfswerk, beklagt ja regelmäßig, dass in heutigen Kriegen 90% der Opfer Zivilisten sind, sodass man hier schwerlich von Kollateralschäden, also unbeabsichtigten Begleitschäden, sprechen kann. Im Gegenteil, der Politologe Herfried Münkler, einer der führenden Konfliktforscher unseres Landes, schreibt, dass sich die Gewalt zum Teil in neuen Kriegen nicht gegen die gegnerischen militärischen Kräfte richtet, sondern absichtlich und gezielt gegen die Zivilbevölkerung.
Ist da das Ziel dann die Demoralisierung oder?
Diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten, was dahinter steckt. Es gibt verschiedenste Theorien und Ansätze, beispielsweise auch die sogenannte Überbevölkerungstheorie als Grund für das Richten der Gewalt gegen die Zivilbevölkerung. Das ist allerdings zum Teil spekulativ und schwierig wirklich festzulegen. Klar ist nur, die Gewalt richtet sich systematisch und ganz massiv gegen die Zivilbevölkerung. Das ist der eine Aspekt im Syrienkrieg. Der weitere Aspekt ist hier ebenso, dass ganz systematisch die Energieinfrastruktur Ziel dieses Krieges ist. Alle vorhandenen Pläne vor dem Krieg, vorhandenen Pläne zur Ausweitung der Erdöl- und Gasförderung in Syrien wurden damit faktisch vereitelt, als auch Bestrebungen, Pipelines zu bauen, die, wie es jedenfalls angekündigt war, dazu hätten dienen können, Erdgas aus dem Nahen Osten, aus dem Persischen Golf nach Europa zu exportieren. Und hier besteht natürlich eine ganz klare Konkurrenzsituation. Würde man Erdgas verstärkt und im großen Stil aus dem Nahen Osten nach Europa exportieren, nach Europa liefern, dann besteht hier natürlich die Konkurrenzsituation zur Lieferung von Erdgas von Gazprom. Und man kann letztendlich das Erdgas in Europa nur einmal verbrauchen, nur einmal einkaufen und die Gewinne des einen sind die Verluste des anderen, sodass hier der Nahe Osten, auch Katar, die eben mit Flüssiggas sehr gerne auf den europäischen Markt drängen würden, in faktischer Konkurrenzsituation stehen. Und Syrien wäre die Energiedrehscheibe gewesen, sei es, wenn das Erdgas aus dem Iran geliefert werden würde oder von Katar, die im Übrigen das gleiche Gasfeld im Persischen Golf nutzen. Egal, es geht nicht darum, wer hier böse und wer gut und wer schuldig und sowas ist, sondern es geht darum festzustellen, dass man hier ein faktisches wirtschaftliches Interesse hat, welches mit dem Krieg eben die Interessenlage dieser Länder im Nahen Osten tangiert wird und eben deren Ziele damit in die Schranken gewiesen werden.
Jetzt gibt es ja Sanktionen gegen Syrien, also internationale Sanktionen, dass bestimmte Güter nicht mehr an Syrien verkauft werden dürfen. Unter anderem teilweise auch Medikamente, wodurch die Versorgung in syrischen Krankenhäusern durchaus zum Problem wird. Deutschland ist meines Wissens nach an diesen Sanktionen beteiligt. Was ist denn die, also erstmal, sind diese Sanktionen aus Ihrer Sicht, sofern Sie das sagen können oder wollen, gerechtfertigt? Und was ist so die internationale Erwartung an Deutschland mit diesen ganzen Krisen weltweit?
Wirtschaftssanktionen, ich möchte das eher generalisierend beantworten oder am Beispiel der jahrelang ganz massiven und breit angesetzten Wirtschaftssanktionen gegen den Irak, wirken ganz massiv schädigend gegen die Zivilbevölkerung. Und einer der ranghöchsten deutschen UN-Diplomaten, Hans-Christian von Sponeck, hat diese Sanktionen neben anderen ganz massiv kritisiert, weil sie eben die Zivilbevölkerung treffen. Und es gab immer wieder Berichte an den Sanktionsausschuss in den Vereinten Nationen, wo darauf hingewiesen wurde, welche Folgen das für die Zivilbevölkerung hat. Und man hat diese Sanktionen daraufhin nicht beendet oder modifiziert, sondern fortgesetzt, sodass selbst die Zeitung Die Welt von einem Krieg gegen die Zivilbevölkerung sprach, in einem Kommentar darüber, das so bezeichnete.
Können Sie da eine Zahl nennen? Wie viele Menschen sind da umgekommen?
Ich meine, es wäre die Rede davon, dass 1 Million Menschen durch diese Wirtschaftssanktionen im Irak zu Schaden zum
Tode gekommen sein sollen. Also die 1 Million deckt sich mit der Information, die ich jetzt habe. Okay, also durchaus ein zweischneidiges Schwert, diese Sanktionen.
Ein mindestens zweischneidiges Schwert. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, dass man Wirtschaftssanktionen, die sich ja die hier und dort verhängt werden, dass man die generell in Frage stellen sollte, und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil sie in der Regel eben nicht die Eliten eines Landes treffen, sondern die einfache Bevölkerung, die für die Politik im Regelfall ihrer Länder reichlich wenig kann und daran wenig ändern kann. Zum Zweiten, das zeigt sich beispielsweise an den Sanktionen gegen Russland, die angeblich verhängt wurden als Konsequenz auf den Ukraine-Krieg. Schaut man sich diese Sanktionen mal genauer an, und das wird im Regelfall nicht gemacht, so entpuppen die sich eher als ein Instrument der Ressourcenkontrolle. So verbietet man Russland in Teilbereichen die eigenen Ressourcen, Erdöl, zu nutzen. Sie richten sich hochspezifisch, hochselektiv gegen die Energieförderung, sodass man hier eben eher zum Ergebnis kommen muss, dass diese Sanktionen gegen Russland in Anführungszeichen, eher ein Instrument der Ressourcenkontrolle sind, denn eine Reaktion oder Bestrafung wegen des Verhaltens im Ukraine-Krieg.
Okay, und dann ein kleiner Themenschwenk. Ich habe es vorher schon ein bisschen versucht, aber mein Gott, sehr tolle, sehr tiefgründige Antworten bisher, das freut mich. Internationale Erwartungen an Deutschland. Welche Rolle soll Deutschland in der Welt spielen?
Ja, damit schneiden Sie jetzt eines der brisantesten und aktuellsten Themen an, mit denen unser Land und unsere Bevölkerung ganz massiv konfrontiert sein wird in den kommenden Jahren, möglicherweise Jahrzehnten. Es ist zunehmend die Rede davon, die USA und Großbritannien seien kriegsmüde, wie es heißt, und wollen sich nicht mehr als Weltpolizist in allen Regionen der Welt zur Verfügung stellen, um Kriege zu führen. Konkret bedeutet das, dass sich die USA verstärkt auf die Region Asien-Pazifik zurückziehen wollen und das Vakuum, das frei wird, nämlich die Region Deutschland, Nordafrika und der Nahe Osten, soll militärisch zunehmend von Deutschland und Europa abgedeckt werden. Das heißt, man erwartet, und das ist keine, man erwartet von Deutschland als führende Ordnungsmacht, und die Begrifflichkeit der Führung wird sehr bewusst immer wieder in diesem Kontext genannt. Als führende Ordnungs- und Kriegsmacht soll Deutschland eine Hochrüstung in Europa, in Deutschland und Europa ermöglichen. Deutschland soll indirekt die Rüstung in anderen europäischen Ländern mitfinanzieren. Hier wird inzwischen ein europäischer Fonds zur Finanzierung von Rüstungsinvestitionen in anderen europäischen Ländern vorgeschlagen von der Europäischen Kommission. Und es wird von Europapolitikern und auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung gesagt, es sei jetzt ein günstiger Umstand, dass in den USA, dass in Großbritannien, dass in Frankreich und in Deutschland in Kürze gewählt sein wird und auf Jahre hinaus erstmal keine Wahlen anstehen, sodass man in der Außen- und Sicherheitspolitik mit großen Schritten vorankommen kann.
Das heißt, bei den Wahlen die nächsten 4 Jahre dann auch in Deutschland eher wieder Stillstand, vielleicht die eine oder andere Landtagswahl. Aber die Politik scheint sich da einen Plan, eine Strategie gemacht zu haben. Was können wir da als Bürger denn tun? Was für friedenspolitische Empfehlungen haben Sie?
Die Empfehlung an dieser Stelle wäre, sehr genau wahrzunehmen und sehr genau zu analysieren und darüber öffentlich breit zu diskutieren, dass einflussreiche internationale Thinktanks wie Chatham House mit Sitz in London, getragen von den großen Ölmultis und anderen Großkonzernen und Banken, dass der Chef von Chatham House zu Beginn des sogenannten Weißbuchprozesses, in dem die Aufgaben der deutschen Bundeswehr neu definiert wurden, internationale Erwartungen an Deutschland vorgetragen hat, nämlich die Erwartung, Deutschland solle hier eine Führungsrolle einnehmen, und zwar mit der expliziten Aussage, Deutschland habe keine Wahl, Deutschland sei verpflichtet, dies zu tun, sich hier führend militärisch zu engagieren, und die Politik in Deutschland solle der deutschen Öffentlichkeit es vermitteln und nahebringen, dass, wenn man den Wohlstand und die Sicherheit Deutschlands weiterhin aufrechterhalten will, Deutschland verpflichtet sei, diese militärischen Maßnahmen durchzuführen und sich hier führend als Ordnungsmacht zu engagieren. Darüber öffentlich zu diskutieren, halte ich für essentiell, um herauszuarbeiten, wie hier Druck auf Länder ausgeübt wird und Länder in Krieg, in Rüstung und Krieg hineingezwungen werden, obwohl sie es in dem Maße mit Sicherheit nicht wollen. Einer der Politologe Bierling aus Regensburg, der ein stärkeres militärisches Engagement Deutschlands explizit befürwortet, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Vormacht wider Willen. Und in diesem Buch legt er dar, dass sich Deutschland, die deutsche politische Klasse, immer wieder versucht, diesen Anforderungen für mehr militärisches Engagement zu entziehen. Was in der Gesamtschau klar zeigt, dass die hiesige politische Klasse es eigentlich nicht möchte, aber von außen dazu offenkundig gezwungen wird und mittlerweile offen, so wie es sich abzeichnet, nach der Bundestagswahl mittlerweile die Bereitschaft besteht, hier größere Schritte in Richtung Militarisierung zu gehen.
Okay, dann sage ich hier an der Stelle mal danke. Wir haben schon leicht überzogen. Heute Abend sind Sie um 20 Uhr im Einsteinhaus in Ulm. Dort halten Sie einen Vortrag Friedensstrategien gegen Kriegslogik. Und da erzählen Sie oder geben Sie auch Impulse aus Ihrem Buch Anleitung gegen den Krieg. Können Sie noch kurz teasern, was uns heute Abend erwartet?
Es wird heute Abend einen Mix geben aus Analyse, aber auch sehr stark wird es in die Richtung friedenspolitischer, konkreter Handlungsempfehlungen gehen. Das heißt, es geht nicht darum, immer nur zu analysieren, was passiert, immer nur zu analysieren und zu bejammern, was passiert, sondern das Heft des Handelns in die Hand zu bekommen, um tatsächlich Beiträge leisten zu können, Kriege unwahrscheinlicher zu machen.
Okay, dann vielen Dank. Das war Heinrich Paulitz, Leiter der Akademie Bergstraße für Ressourcen, Demokratie und Friedensforschung hier bei FreeFM. Das letzte Wort gehört wie immer dem Gast.
Ich würde mir wünschen, dass sich Menschen sehr intensiv mit dem Buch Anleitung gegen den Krieg auseinandersetzen, weil es eine neue Sichtweise bietet, neue Ansatzpunkte, was gegen Kriege unternommen werden kann und ein ganz neues Verständnis und ein meines Erachtens sehr viel tiefer gehendes Verständnis bietet von dem, was sich auf der Welt abspielt und was in den kommenden Jahren nicht zuletzt auch auf unsere Bevölkerung zukommen wird. Free.